96. Minute.
Moin und herzlich willkommen zur 14. Folge von 96. Minute, dem besten 96-Podcast, den es zu hören gibt. Heute mit unserer Weihnachtsfolge.
Zurück zu dritt.
Zurück zu dritt.
Das Dreier gespannt.
Ich sitze hier mit Hannes und Henne. Mein Name ist Fabian. Ich bin quasi zurück aus der Kurzelternzeit. Jungs, vielen Dank nochmal für die netten Grüße in der letzten Folge. Es war mir eine Freude. Und ihr habt recht, ich hatte die Absprache mit meinem Sohn, dass er nach dem Bochum-Spiel kommt. Jetzt hat er mir beim Bochum da ein bisschen reingefunkt und kam vorher und hat mir dann das Bochum-Spiel erspart. Auch nett von ihm
sehr auf gut, jeden Fall. Ja, das stimmt.
Und du siehst erstaunlich fresh aus.
Ja, er ist sehr gut zu uns. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihm immer schöne Sachen vorsinge. Also entweder ist er schon jetzt 96-Fan oder absolut genervt davon, weil alte Liebe müsste er auswendig kennen. den 96 weiß er auch. Der ist ja noch nicht so schwer.
Darauf hast du die ganze Zeit gewartet, gut. Ne?
Genau, da hab ich drauf gewartet.
Geil. Klingelöckchen, Klingeling. War auch schon?
Nee, noch nicht. Nee? Nee, keine Schimpfworte.
Ah, okay. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal hier.
Ja, vielen Dank. Live. Ich freue mich, dass wir jetzt hier wieder zusammen sind und über unsere Roten sprechen können. Wie ist denn bei euch die Weihnachtsstimmung? Schon was angekommen?
Ja, so langsam geht's los. Ja gut, ist ja auch schon der 22. So langsam muss es auch losgehen.
Es müsste. Und bei dir, Henne?
Schon. Ne? Wir sitzen hier am Baum, Adventskranz, ja? 4 Kerzen sind an. Ne?
Und Weihnachtsgeschenke gab's.
Weihnachtsgeschenke gab's kleine schon Bescherung. Hier. Kleine Bescherung für alle. Und was ich noch brauche, ist ein Weihnachtspulli. Habt ihr einen Weihnachtspulli?
Alter, ja, ich musste mir einen bestellen.
Ja, ich habe auch einen, aber
was hast du für einen?
Naja, wie das so ist, man kümmert sich Weihnachtsfeier und das war dann der letzte Moment der Möglichkeit. Ich war schon im Büro, dachte, ja, das bestelle ich mir, habe ich mir bei Amazon einen bestellt. Und ihr könnt ja dreimal raten, wie hässlich der aussah. Der Geil. Ist auch aus so einem übelsten Synthetikstoff, das heißt, man schwitzt nach 2 Minuten.
Trägt sich sehr angenehm.
Und ich schicke nachher euch mal ein Bild, Jungs, und der hat so einen Damenausschnitt. Dann saß ich im Büro. So Brüste zusammengepresst. So, der ist so ultra hässlich.
Also schön weihnachtlich.
Also zumindest so ein ugly Christmas
Sweater. Aber das ist ja geil. Das ist ja eines der wenigen Kleidungsstücke, die richtig hässlich sein können und es dann gut kommt.
Ja. 96 hat er auch mal einen, ne?
Genau.
Oder hat?
Ja, mit Eddie drauf.
Oh.
Eddie und mit Zipfelmütze.
Wobei, aus dem Fanshop kann man viel als ugly Sweater nehmen, oder?
Stimmt.
Da muss jetzt nicht Weihnachten für sein.
Stimmt. Nee, aber ich hatte noch nie einen und so langsam geht das los. Irgendwie war das so ein Ding immer bei euch, so Weihnachtspullis?
Nie, jetzt. Nee.
Nee. Aber bei mir geht das auch jetzt erst los und ich brauche noch einen. Also okay. Vielleicht geht's heute oder morgen noch in die Stadt für einen Weihnachtspulli.
Hättest du das vorher gesagt, hätte der unterm Baum gelegen.
Oh. Hättest du die Kinder aber verstört, so wie der aussieht.
Stimmt. Nein, ich meinen.
Ach so.
Henrik hat den anständigen
Gericht. Ja, dann ist er gut. Ja, apropos anständig, relativ unanständig war das Spiel in Nürnberg, ne? Du warst da, Hannes. Erzähl mal ein bisschen über die Anreise.
Anreise war geil. Also es ist immer wieder überraschend, wenn man überlegt, dass man mit dem Regio nach Hamburg oder mit dem Metronom irgendwie 3 Stunden fährt, völlig überfüllt, voll der Stress.
Nochmal den Hundewasserbahnhof vollpisst.
Ja, genau. Ja. Und nach Nürnberg fährst du mit dem ICE 2 Stunden 58, ohne Umstieg, direkt ein Traum. Also Anreise war super und dann sollten wir Sonne haben. Mhm. Richtig schön, es war kalt, gab sehr viel Sonnenschein. Ich glaube, bis es dunkel wurde, hatten wir irgendwie Sonne. Und was man sagen muss, habe ich mich gestern auch mit einigen drüber unterhalten, ich glaube, die beste Küche bietet das Stadion in Nürnberg.
Echt? Oh, erzähl Alter, mal. Was hast du?
Leberkäse gab es.
Oh, krank.
Schnitzelbrötchen, aber nicht so ein Schnitzelbrötchen wie hier bei uns, sondern richtig geil, frisch paniert, super saftig, mit Salat bei, aus einer richtig geilen Bämme, also richtig gutes Brötchen, nicht so ein hier Backfactory Ziegelstein, sondern richtig, also perfekt, knusprig, weich. Bisschen Ketchup drauf gemacht.
Oh, Markus Söder liebt das.
Übelst geil, ja. Und dann gab es lecker Bier. Das war sehr gut.
Ja?
Ja.
Oh Mann.
War perfekt. Es gab noch Glühwein.
Henne, vielleicht solltest du nur auswärts laufen.
Ja.
Super Stadionbesuch.
Aber ja, sag mal kurz, ich war noch nie in Nürnberg. Seid ihr am Hauptbahnhof ausgestiegen dann?
Steigst am Hauptbahnhof aus.
Und wie fährst, weit ist das dann?
Fährst mit der Esse nochmal Richtung, mit der Esse Richtung Messe.
Ja.
Nürnberg Messe steigt man aus und dann gehst du so 15, 20 Minuten zum Stadion.
Also wie liegt das vergleichbar? Wo wäre das Stadion in Hannover, wenn...
Messe.
Messe?
Ja, also ne, du fährst dann
mit der... Also Ikea-Parkplatz.
So roundabout, genau. Ja, kommt hin. Also fährst dann so, fährst mit der S-Bahn nochmal 10 Minuten, 12 Minuten, steigst dann aus und latscht noch ein Stück. Voll verträglich, wenn du es irgendwie mit Mainz oder so vergleichst. Ja. Aber natürlich kein Stadion so schön gelegen wie unseres am Maschlag.
Am Maschlake.
Ja, Henne, du hast das Spiel ein bisschen intensiver für uns geguckt. Du im Blog konntest es ja nicht so verfolgen, Hannes. Du hast für die Stimmung gesorgt mit, erzähl mal ein bisschen, erste Halbzeit eigentlich Klassenunterschied, oder?
Ja, also erstmal vorweg eine erfreuliche Sache. Herzlichen Glückwunsch Noah Engelbreth zum Kaderdebüt.
Ach, oh ja.
Der war gestern mit dabei und hat sein erstes... seine erste Nominierung erhalten. Natürlich aus dem Grund, weil wir sehr ersatzgeschwächt waren. Ne? Also viele Verletzte jetzt gehabt, unter der Woche ein bisschen grippale Infekte dabei gewesen. Und deswegen war ich sehr gespannt auf die Elf und auch auf den Kader, ne? Weil man unter der Woche ja viel gelesen hat. Und ich war auch gespannt, wie Nürnberg aufläuft, weil man da ja noch viel mehr von Krankheit gehört hat. Also es waren zwei eher ersatzgeschwächte Teams und bei Nürnberg war das aber deutlich schwerwiegender. Also Julian Justwan, den wir ja in der letzten Folge sehr herausgehoben haben, ist eben krank ausgefallen. Und Markiew, der Spielmacher auf der 6, war gelb gesperrt. Und es gab eben sonst auch noch so ein paar Ausfälle und ein, zwei Spieler sind irgendwie so halb krank in die Startelf berufen worden. Also ich habe eigentlich gedacht, boah, unsere Elf, dafür, dass da so viel los war, finde ich eigentlich ganz geil. Und deren Elf nicht so. Also ich war guter Dinge, bin guter Dinge reingegangen. Man muss dazu sagen, Taibi kam rein. Der hat mit Udenne die linke Seite bekleidet. Die haben sich so ein bisschen abgewechselt. Kommen wir später noch drauf. Und ja, wie du sagst, ey, ich hab mir nach der ersten Halbzeit das Wort Klassenunterschied aufgeschrieben. Ja. Es war wirklich ein wieder mal richtig gutes Spiel von 96. In der fünften Minute gab es schon diese geile Großchance, wo Kellmann und Taibi zusammen pressen. Kellmann den Ball wegspitzelt und Taibi ihn freispielt. So, und jetzt geht der Puls schon das erste Mal in dieser Folge ein bisschen hoch, weil meine Güte, der Torwart, der steht von ihm aus im linken Eck.
Also ich finde es erstaunlich, dass Kellmann so gut auf den Torwart schießen kann. Grundsätzlich. Macht er gut.
Er schießt ihn wieder genau dahin, wo der Elfmeter gegen Bochum hingegangen war. Da schießt er wieder hin. Wir haben eben nochmal im TV uns das Bild auf Pause gedrückt. Ey, wirklich, drei Viertel des Tors ist frei. Und er schießt genau dahin, wo der Keeper schon steht. Und das ist eben, ja, wieder einfach eine richtig große Chance, die er vergibt und er muss den reinmachen. In der 15. Minute hat dann Udenne einen Schuss vom Strafraumrand und Tomiak kommt zum Nachschuss. Also wir haben wirklich unser Spiel aufgezogen. Nürnberg war total passiv, da kam gar nichts. Vielleicht auch ein bisschen verunsichert durch die Ausfälle und wirklich auch beeindruckt von dem Spiel von 96. Und dann kommt in der 18. Minute Udenne über links, spielt wieder so eine schöne Chipflanke auf einen langen Pfosten. Neubauer mit einem relativ harmlosen Kopfball, den er später auch nochmal so zeigen sollte. Aber Kellmann kommt zum Nachschuss und macht das 1-0. Hannes, wie war der Moment im Stadion?
Ja, es war die erste Halbzeit, haben wir auf das gegenüberliegende Tor gespielt. Und der Gästeblock ist ja relativ tief gelegen. Das heißt, manchmal hat man so Perspektivwahrnehmungsprobleme, man weiß, ne, ihr kennt es. Und dann waren wir uns erstmal so unsicher, ob der Ball irgendwie im Tor gelandet ist. Und dann war auch auf jeden Fall erstmal Ekstase. Stimmung war eh geil, muss ich sagen. Hat dann nochmal dazu geführt, dass es noch geiler wurde und die Leute im Bierrausch nochmal noch heißer geworden sind. Und tatsächlich hat nach dem 1-0 ein Kumpel von mir tickt mir auf die Schulter und sagt, gerade raus, wir verlieren heute 2-1.
Nein.
Ja, und ich sag so, oh nein, bitte nicht.
Was ich mich gefragt habe, haben deine Jungs wieder auf Kellmann gewettet?
Das ist so lustig. Niemand hat einen Schein auf Kellmann.
Oh, oh nein.
Scheiße, und jetzt das 1-0, ey.
Ja, wobei die Kombi-Wette, die sonst immer am Laufen ist, ist eigentlich immer Kellmann trifft und 96 gewinnt. Mhm. Aber nee, die Kellmann-Wetten nehmen langsam ab.
Okay, also in der 18. Minute haben wir dann geführt und es war ein super gutes, vorgetragenes Spiel von uns. Udenne mit einer herausragenden Leistung in der ersten Halbzeit. Jokota kam dann nochmal wirklich stark über rechts reingedribbelt, hat da nochmal Reichert geprüft. Und wir hatten wieder gegen uns einen ziemlich guten Torwart. Also Reichert hat Nürnberg da im Spiel gehalten. Wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, die Chancenverwertung, die Qualität der Torschüsse, die reichen einfach bei uns dann nicht aus, um so einen guten Keeper dann zu überwinden. Wir können auch nicht jede Woche sagen, der Keeper war gut. Also so langsam muss man irgendwie auch mal überlegen, ob es doch an unseren Schüssen liegt.
Also ich bin da auch klar der Meinung, dass wir die Keeper gut machen.
Ja, genau.
So, ne? Also die sehen gegen uns einfach gut aus, die freuen sich wahrscheinlich mittlerweile gegen 96 zu spielen.
Also 65% Ballbesitz, 0 zu 3 Großchancen. Wir hatten 14 Kontakte im gegnerischen Strafraum und die nur 4. Und dann fällt wirklich tatsächlich in der 43. Minute und wirklich, ich hätte niemals damit gerechnet, dass das noch passiert, tatsächlich noch der Ausgleich wirklich von einer so viel schlechteren Nürnberger Mannschaft. Und es war ein langer Ball vom Innenverteidiger, der wollte den eigentlich, glaube ich, nur blind erstmal rausjagen. Und dann passiert Folgendes. Grimaldi, den wir ja auch noch leider aus der Saison zuvor von Paderborn ganz gut kennen, ist ja ein großer, bulliger, sehr kopfballstarker Spieler, kommt eben so kurz hinter der Mittellinie zum Kopfball und verlängert den Ball in den freien Raum Richtung Noll. Und Raphael Lubach, ein guter Offensivspieler, nimmt den Ball dann auf und läuft dann alleine Richtung Noll. Was da passiert war, dass Virgil Gita eigentlich den Laufweg von Raphael Lubach hätte zumachen müssen. Das heißt, wenn Gita auf seiner Position geblieben wäre, dann hätte er die Tiefe abgesichert und dann wäre das gar nicht dazu gekommen, dass Raphael Lubach so einen freien Raum vor sich hat. Das heißt, wir wollen jetzt nicht irgendwie Spielerbashing betreiben, aber wir wollen dieses Tor einmal so analysieren, weil es wirklich ein haarsträubender Fehler war. Ein taktischer Fehler, Gita stürzt halt raus, will versuchen an den Ball zu kommen, kommt nicht ran. Tomiak, der Grimaldi deckt, steigt auch nicht hoch. Das heißt, da verlieren sie zu zweit das Duell gegen Grimaldi und Lubach läuft dann alleine auf Noll zu und schiebt ihn halt ein. Was ich aber am schlimmsten an dieser Szene fand, und da kriege ich jetzt auch wieder Puls, Gita macht einen taktischen Fehler, aber Tomiak ist in dieser Szene wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, ob ihr es euch nochmal angeguckt habt. Der hat wirklich die Zeit und die Ruhe und die Frechheit, bevor er den Sprint zurück ansetzt, der auch wieder nur so ein 85% Sprint war, pöbelt er noch Gita an.
Und das nicht mit, also sondern er hat sich zu ihm gewandt,
läuft
vorwärts mit dem Rücken oder mit dem Kopf gedreht und pöbelt so 2 Sekunden Gita an.
Also Lubach macht schon 2 Meter. Und
da ist Tomiak noch im Gespräch mit Gita.
Tomiak meckert noch Gita an und nimmt dann erst seinen Lauf zurück. Und das sind genau die 2 Meter, die er Lubach dann noch hätte einholen können. Ja. Und da haben wir mit Tomiak schon häufiger diese Szenen gehabt. Und das ärgert mich einfach. Gita macht einen taktischen Fehler. Das passiert aber, denn als Verteidiger ist man auch mal gierig und denkt, oh, den Ball, den hole ich mir jetzt und geht raus, verlässt seine Position.
Daneben, ne?
Also. Ja, verlässt seine Position. Er hat sich verschätzt. Sage ich jetzt mal so, passiert. Es ist sein taktischer Fehler. Aber was niemals passieren darf, ist, dass Tomiak ihn da in dieser Situation noch anpöbeln möchte. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Tomiak da den Abwehrchef heraushängen lassen will. Jedenfalls fehlt er dann später hinten und Lubach kann ihn dann einschieben und da, also taktische Fehler passieren, aber disziplinarische Fehler dürfen halt eben nicht passieren auf dem Niveau und deswegen gehen wir mit einem 1-1 in die Halbzeit, was völlig Banane ist, weil die so schlecht waren und wir die wieder durch so eine Kackszene mit 2 Fehlern, mit 2 ärgerlichen Fehlern in einer Situation wieder ins Spiel bringen. Und ich weiß nicht, da, Hannes, bin ich gespannt jetzt auf deine Beschreibung. denn man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieses 1-1 die Mannschaft und auch das Stadion, das, also die Nürnberger Seite, komplett aufgerüttelt hat. So nach dem Motto, bislang ging hier gar nichts, aber guck mal, hier geht doch was.
Ja, also was mir gestern aufgefallen ist, das Stadion war sehr verhalten. Also gibt es natürlich so den Fanblock, aber das war nicht so wie bei uns, dass da irgendwie die Nebenränge aufstehen, wenn der Ekstase irgendwie aufkommt und die alle mitziehen, sondern es war eigentlich wirklich dann der Heimblock. Und bis zum 2-1 kam da erstmal relativ wenig und das hat mich eher überrascht. Eine Sache noch ganz kurz. Ihr erinnert euch doch noch an meine Anekdote aus dem Trainingslager, wo Titz ausgerastet ist. Das war genau so eine Situation. Es wurde lamentiert. Es wurde sich, glaube ich, damals über einen Foul beschwert. Und es wurde der Angriff nicht zu Ende geführt. Und da ist er doch komplett ausgerastet. Ich weiß gar nicht mehr, wen er das zur Sau gemacht hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch nochmal eine kleine Ansprache nach dem Spiel gab.
Und ich finde, das sind auch Tugenden, die haben am Ende nichts mit damit zu tun, ob du gut Fußball spielst oder nicht. Nee. Und das ist einfach was, das musst du dir anerziehen, das musst du durchziehen.
Das ist
so, ne? Das ist keine Technik. Das ist einfach nur Wille und Kopf.
Erstens bringt es in der Situation nichts, weil dir 2 Meter fehlen und du kannst in der Halbzeit oder nach dem Spiel sagen, ey, das war kacke, ne? So, aber nicht im Spiel, weil es motiviert niemanden und es führt irgendwie nicht zum besseren Ergebnis dieser Situation.
Ich finde, du hast das vorhin richtig mal aufgeworfen, Henne. Tomjak mimt da vielleicht den Abwehrchef. Ich habe mir aufgeschrieben, wer ist denn eigentlich Abwehrchef bei uns und wenn es geklärt ist, warum führt er es dann nicht aus? Und wenn das die Szenen sind, die am Ende den Abwehrchef ausmachen sollen, dass er auf dem Platz irgendwie anpöbelt und anlamentiert, dann ist es Tomjak auf jeden Fall nicht so, ne? Weil das funktioniert so halt wirklich nicht.
Nee, und deswegen rein von der Position, weil er eben nun mal den Zentralen macht und jetzt in letzter Zeit auch der war, der am meisten Spielzeit hatte, ist er eigentlich per se erstmal der Abwehrchef. Ja. Aber durch diese Szenen, die immer häufiger vorkommen, dass er wirklich im Rückwärtsgang nicht den 100% Sprint zeigt, sondern eben so Larifari zurückrennt und denkt, ja, das geht schon irgendwie. Dadurch disqualifiziert er sich. Er ist für mich noch nicht, vielleicht wächst er da auch noch rein, noch nicht der Abwehrchef, den wir brauchen. Und dann muss man einfach sagen, dann schmeißen wir mit so einer Szene und auch mit der Szene von Kellmann, die wir in der 5. Minute hatten, wo er wieder auf den Keeper schießt, schmeißen wir unsere so gute erste Halbzeit weg. Und das ist einfach ärgerlich. Es ist richtig ärgerlich und unnötig. Und jetzt sitzen wir hier wieder und sagen wieder, wir hätten 3-0 führen können, müssen.
Ja.
Wir hätten zu 0 in die Halbzeit gehen müssen.
Ja.
Und machen wir aber nicht.
Da geben wir dem gegnerischen Trainer die Möglichkeit, die Mannschaft hart anzufeuern.
Genau. Und was wir auch schon mal hatten, da waren wir, glaube ich, irgendwie auch alle einstimmig einer Meinung. Wir hatten schon mal gesagt, es fühlt sich so an, als bräuchten wir hier immer 3 Tore, weil du davon ausgehen kannst, dass du 2 kriegst.
Mhm.
Und es war gestern leider wieder der Fall.
Ja, und dann gehen eigentlich beide unverändert aus der Halbzeit wieder auf das Spielfeld und man hat wirklich gemerkt am Fernseher, dass die 96er völlig konsterniert waren. Also die haben damit nicht gerechnet und da sind wir wieder an dem Punkt, da ist die Mannschaft dann doch auch relativ schnell aus dem Tritt zu bringen. Also in dem Moment, wo der Gegner dann doch mal trifft, dann wird es eben einfach wackelig. Und dann haben wir in der 49. Minute die Szene, wieder ein langer Ball über unser stehendes Mittelfeld hinweg aus der Verteidigung raus. Und Soma nimmt den Ball außen an, beziehungsweise lässt ihn erstmal an sich vorbeilaufen, geht ins Sprintduell mit Okon. Und wie auch schon gegen Münster von außen, lässt sich Imo Okon leider überlaufen und bleibt dann aber weg, berührt ihn dann nicht mehr, will diesmal eben nicht den Elfmeter ziehen. Und das macht Soma schon außergewöhnlich stark, überlupft neu. Und ja, dann steht es in der 49. Minute, also halbzeitübergreifend innerhalb von 6 Minuten, 2-1 für Nürnberg. Bei einem Spiel, ich betone nochmal das Wort, bei einem Spiel, wo es vorher ein Klassenunterschied war, ein wirklicher Klassenunterschied, geben wir dieses Spiel wieder ab. Und jetzt frage ich euch an dieser Stelle, oder ich mache das Spiel zu. Es gibt noch einen harmlosen Kopfball von Kellmann, es gibt einen harmlosen Kopfball von Neubauer, wirklich wieder auch eine Großchance. Und das war's. Nürnberg verwaltet die Führung, 96 ist nicht zwingend genug, zeigt auch nicht diesen unbedingten Willen, da jetzt noch den Ausgleich wieder zu machen oder das Spiel zu drehen.
Nicht gierig.
Es kommen dann noch Matsuda, Kokolo und Pichler rein ohne Impact. Und dann geht das Spiel zu Ende und wir sitzen hier wieder und ich kann euch jetzt wieder sagen, 68% Ballbesitz. Ich kann euch jetzt wieder sagen, 2,39 X-Goals für 96, 0,97 X-Goals für Nürnberg. Kann ich euch jetzt wieder alles sagen, ich habe keinen Bock mehr darauf.
Ja, wir sind best of the rest auf jeden Fall jetzt. Ne? Wir sind nicht mehr oben dran. Wir sind die Besten in der zweiten Tabellenhälfte ist es noch nicht, ne? Aber es ist ja schon eine kleine Lücke, die da klafft. Mhm. Wir müssen uns mehr Sorgen um Hertha machen hinter uns, als um die Vereine, die vor uns stehen. Also das ist kein schönes
Weihnachten. Und ich möchte euch jetzt einfach mal fragen, was glaubt ihr, woran das liegt? Weil ich meine, ne, klar, wir können jetzt wieder die tollen Daten hervorheben und können jetzt sagen, es war doch eine super Hinrunde, 29 Punkte, muss man absolut mit zufrieden sein, hätten wir vorher genommen. Wir haben immer so gute Spiele gemacht, das wird sich in der Rückrunde schon zeigen. Ja, aber jetzt wollen wir doch mal wir hatten jetzt so viele Spiele, wo wir jetzt an diesen Punkt kommen. Mhm. Und jetzt frage ich euch mal, woran das liegt. Also fangen wir doch mal, das ist ja aus meiner Sicht ein ähnliches Thema. Wir haben Torschüsse, die nicht in der letzten Konsequenz mit einer Genauigkeit und mit einer Wucht und mit einem Willen aufs Tor gebracht werden. Mhm. Bestes Beispiel für mich dieser Kopfball von Neubauer gestern. Ja. Oder das Ding von Kellmann in der 5. Minute. Und wir haben, wenn der Gegner dann mal ausnahmsweise in unseren Strafraum kommt oder in unsere Nähe, nicht die letzte Konsequenz im Defensivverhalten. Also, dass man nicht erstmal bis zum Ende das Ding verteidigt, sondern zurücktrabt, den Mitspieler anpöbelt oder eben halbherzig dahin geht. Woran liegt das? Was fehlt uns da noch für die Rückrunde?
Also so, man nennt es ja so schön, so massiert, wie wir vorne sind. Ne? Also so gut, wie wir uns da bewegen und invasiv auch in die Räume gehen und es dem Gegner wirklich, wirklich schwer machen, da die Spieler zu decken. Desto schlechter machen wir es, finde ich, in der Verteidigung. Ne? Weil da rücken immer wieder von irgendwo Leute ein, um Räume zu schließen. Ne? Da ist keine Restverteidigung irgendwie am Start. Und Phrasenschwein, du hast es eben schon gesagt, aber natürlich gewinnt man das Ding in der Verteidigung am Ende. Ne? Ich meine, klar, wenn du vorne die Buden machst und du führst 2-3-0, ja, dann kriegst du das 3-1 und dann gewinnen die auch nicht mehr. So, ne? Und dann ist die Situation irgendwie auch eine andere. Aber trotzdem fehlt absolut Restverteidigung bei uns hinten und das ist auch nicht damit gemacht, dass wir in der gesamten Mannschaft irgendwie ein paar Meter weiter hinten stehen, sondern ich frage mich wirklich, ob wir nicht in diesem Spielsystem, wie wir sind, nochmal so eine Art Libero brauchen, der viel weiter hinten steht wirklich und man so ein bisschen auch das Thema Abseitsfalle spielt bei uns gar keine Rolle. So, ne? Also so wie die Innenverteidiger sich bewegen, scheint es da keinen Anspruch zu geben, auf Abseits zu spielen. Und dann stell einen hinten rein. Sorry, ne? Aber dann muss der zentrale Innenverteidiger einfach da hinten reinfallen, ja, und muss dann nochmal als letzter Mann irgendwie hinten stehen, damit Neul da nicht regelmäßig irgendwie da in die Bredouille gebracht wird.
Weil du jetzt auf die Defensive eingegangen bist und Hannes, du kannst ja vielleicht gleich nochmal zum offensiven Manko dann was sagen. Nochmal eben kurz zur Erklärung. Also wir spielen es ja wirklich aktuell so, dass wir haben eine Dreierkette, respektive Fünferkette mit zwei sehr offensiven Außenverteidigern, die eigentlich so gut wie gar nicht mitverteidigen.
Ja.
Ne? Zumindest, wenn wir vorne draufgehen und unser Spiel aufziehen und es dann zu einem Konter kommt, sind unsere Außenverteidiger an der Defensivarbeit kaum bis gar nicht beteiligt. So, dann haben wir eine Dreierkette, die aber so funktioniert, dass ja Tomiak immer eher eine Spitze des Dreiecks auf die Sechs bildet.
Ja.
Ne? Eine Spitze nach vorne Richtung gegnerischen Keeper. Ja. Das heißt, der ist ja im Prinzip auch eher ein Mittelfeldspieler. Ne? So, jetzt haben wir also im Prinzip ja eigentlich nur noch Okon und Gita hinten.
Mhm.
Und jetzt sieht man eben, wenn einer von den beiden einen Fehler macht, ist es sehr sicher ein Tor oder ein Elfmeter oder
zumindest eine Großchance auf jeden Fall.
Also wir haben ja gestern gesehen, Gita rückt raus von seiner Position, dann ist die Bahn frei, Tor. Wir haben auf der anderen Seite gesehen, Okon verliert das Laufduell, Tor. Das heißt, es ist sehr einfach, uns zu überspielen.
Mhm.
Das hast du, glaube ich, jetzt gut rausgearbeitet, dass man uns relativ leicht auskontern kann und da einfach geduldig drauf warten muss. Das heißt, man müsste eventuell, und das sage ich ja auch schon von Anfang an, ein bisschen mehr Absicherung haben. Da müsste man halt überlegen, weil Tomiak ist natürlich für den Aufbau auf der 6 schon wichtig, weil Leopold sonst alleine ist. Mhm. Trotzdem bin ich dafür, dass man das Dreieck eher nach hinten mit der Spitze hat. Also das meinetwegen kann auch ein Gita abkippen, als zentraler Libero wirklich hinten reingeht und die anderen beiden können wechselseitig ins Mittelfeld mit reinschieben, aber man braucht aus meiner Sicht einen Tiefen, der sich fallen lässt.
Ja.
Und dann brauche ich, und ich war in meiner Sportart Verteidiger und mir fehlt da halt der letzte Biss. Das möchte ich dazu noch sagen. Also mir fehlt dieses, ich schmeiße mich in diesen Schuss rein, ich verteidige das hier, bis der Ball im Aus ist oder in den Händen meines Keepers, verteidige ich mit Mann und Maus mit. Erinnert euch auch nochmal an das 2-2 gegen Münster, ne, wo Leopold da auch irgendwo am Strafraumrand steht und nicht mehr mitverteidigt. Also das beides würde ich mir für die Rückrunde wünschen, dass da ein bisschen was dran geändert wird. Und Hannes, sag du doch nochmal was. Was fehlt dir noch so bei den Torschüssen?
Also erstmal möchte ich dir euch ein großes Lob aussprechen. Ich glaube, ihr habt es sehr gut geschafft, unsere Problematik in der Defensive aus 17 Spielen kurz zusammenzufassen. Und tatsächlich sehe ich das große Problem in der Offensive. Also hattest du angesprochen zu sagen, ja, wir haben in der ersten Halbzeit irgendwie war es ein Klassenunterschied, in der zweiten nicht. Ich glaube, es ist völlig normal, dass so ein Spiel Phasen hat und dass du irgendwie mal einen Klassenunterschied zeigst, dann kippst du mal wieder ein bisschen nach hinten. Ich sehe das große Problem einfach vorne. Wir haben, ich glaube, in mindestens 14, lass es 13 von 17 Spielen, war immer, ob wir gewonnen haben, unentschieden oder verloren haben, war am Ende immer die Chancenverwertung unser Kritikpunkt. Abwehrverhalten gehörte da teilweise mit rein, aber es war am Ende die Chancenverwertung. Wir haben uns darauf eingestellt, dass es wahrscheinlich solche Ergebnisse geben wird wie in Magdeburg. Die würde es auch geben, wenn wir unsere Tore vorne machen würden. Dann würden wir 4-2 gewinnen oder 3-2 gewinnen gestern. So bleibt es halt irgendwie ein 2-1. Also ich sehe die Chancenverwertung vorne. Ich glaube, bis zum letzten Kontakt werden wir immer besser. Und was mir halt einfach fehlt, ist ein bisschen mehr Mut aus der zweiten Reihe. Ich weiß, wir drängen den Gegner oft tief rein. Das heißt, da sind auch nicht so viele Lücken für Distanzschüsse. Aber das fehlt mir komplett.
Ja, also gebe ich dir recht. Und auch da fehlt mir so die letzten Prozentpunkte an Überzeugung. Du hast Mut gesagt, aber auch Überzeugung. Wirklich diese Geilheit. Ja. Also Geilheit nach hinten, das Ding bis zum Ende zu verteidigen. Und Geilheit, die, glaube ich, auch so ein bisschen dadurch schwinden geht, dass man eben so unglaublich viele Offensivaktionen haben. Die laufen so viel an, die haben so viele Szenen, dass man irgendwann vielleicht dann gar nicht mehr diese Gier hat und sich denkt, ja, da kommen ja noch 2, 3
absolut,
Szenen.
Absolut, aber auch die Kraft vielleicht nicht mehr. Dann hast du halt eine Phase, wo du tiefer stehst, dem Gegner mehr Raum lässt, der kann sich warm spielen und dann kriegst du halt diese 2 Buden und die wären gar kein Problem, wenn du deine 3 Buden vorne gemacht hättest.
Ja. Und ich glaube auch, dass die Buden dann nicht mehr fallen. Ne? Weil wenn du 3-0 führst oder auch so 3-1, boah, ey, da ist die Luft bei dem Gegner echt raus.
Ja, und
da musst du schon viel dafür tun, damit er irgendwie wieder reinkommt ins Spiel. Ne?
Genau, und wir haben das Thema oft, das ist eine junge Mannschaft und wir haben auch oft darüber gesprochen, über Konditionen und Spielsystem annehmen etc., auch wenn wir es nicht mehr hören wollen. Über 90 Minuten kannst du das Tempo nicht halten.
Ne? Das ist nochmal ein guter Punkt, den du da nochmal reinbringst, weil ich möchte Ihnen die Disziplin und auch den Willen nicht absprechen.
Nein, auf gar keinen
Fall. Das will ich ihnen gar nicht absprechen. Die haben Bock, die wollen da oben dranbleiben. Es macht denen Spaß, zusammen zu spielen. Und trotzdem, und da können wir ja nicht in die Spieler reingucken, wir haben jetzt nicht deren Fitnessdaten oder wissen, wie es denen in der 60. Minute geht. Aber das könnte natürlich auch noch eine Überlegung sein, sind die einfach zu platt? Fehlt denen dann in den entscheidenden Momenten, vorne wie hinten, die Fitness, um dann das Ding bis zuletzt nach Hause zu bringen für uns.
Das ist eine These.
Das Problem ist, glaube ich, wenn du die Dinger nicht machst, dir fehlt dann die Fitness und 96 hat trotzdem nicht den Anspruch, ihr System umzustellen, um auf Unentschieden zu spielen. Das heißt, sie greifen dann vorne trotzdem an, ihnen fehlt aber die Power, trotzdem den Willen, vorne Tore zu schießen. Das klappt dann nicht mehr, dann bist du hinten trotzdem offen und dann fallen halt diese Gegentore.
Ja, also ich würde es jetzt beenden wollen. Wir haben 29 Punkte.
Zum Abschluss würde ich aber mal ganz gern euch eine Frage stellen. Was meint ihr denn, wo hätten wir letzte Saison gestanden mit unseren 29 Punkten zur Hinrunde?
Das ist eine gute Frage.
Platz 3?
Ich würde
Platz
2.
Genau, hast recht, Hannes. Das zeigt auch, wie viele Punkte da oben schon gemacht worden sind. Ne? Also es ist auch einfach eine starke Liga. Man hätte es vielleicht gar nicht so dolle eingeordnet, jetzt wo Köln und der HSV irgendwie raus waren. Deswegen das nochmal ein bisschen zur Einordnung. Ne? Also letzte Saison hätten wir damit nach der Hinrunde auf Platz 2 gestanden. Dann wäre vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe im Herzen gerade.
Nein, ich glaube, man kann sagen, mit 17 neuen Spielern war das eine wirklich vernünftige Hinrunde. Es ist auf jeden Fall Potenzial da. Ne? Stellt euch mal vor, wir würden das Potenzial nicht sehen.
Ja, und, ich meine, wir sprechen darüber, ne? Im Gegensatz zu allen anderen Saisons, da haben wir immer gefragt, wer soll die Tore machen, wer soll das Spiel machen. Ne? Das sind grundlegende Fragen, die wir jetzt nicht mehr klären müssen, sondern wir sprechen darüber, dass ein Innenverteidiger bitte ein bisschen weiter nach hinten rücken sollte, dass wir einen Ticken mehr Fitness brauchen und eine letzte Konsequenz fehlt. Ne? Also wir sind echt einen Schritt weiter.
Ja. Wir sprechen über das Wie und nicht mehr über das Wer, ne?
Genau.
Ja.
Ja, und so gehen wir jetzt, glaube ich, aus der Hinrunde raus mit vielen Spielen, an die wir denken, wo mehr drin gewesen wäre. Ne? Ja. Aber wäre Fahrradkette. So ist es jetzt. Wir spielen oben mit. Wir sind voll mit in der Verlosung. Wir spielen mit um den Aufstieg. Das ist jetzt sicher, auch wenn wir gerade 8 Punkte weg sind von Schalke. Spielen wir trotzdem oben mit und sind eine der Teams und nicht nur wir sagen, dass wir eine der besten Mannschaften der Liga spielen, den besten Fußball spielen, sondern das sagen sehr, sehr viele, können wir uns jetzt aktuell nichts verkaufen. Ich habe jetzt ganz viel, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, was Schalke eigentlich für ein Kackfußball spielt,
ja,
dass sie mit diesem Kackfußball da oben so weit stehen,
aber
das ist der Unterschied.
Die Statistiken von Schalke, das ist das, was ich eben meinte, ne, wenn man sich die anguckt, wo die auf Platz 1 stehen, Zweikämpfe, Laufbereitschaft. Mhm. Ne? Also das sind so Sachen, die musst du fußballerisch nicht üben, sondern das sind einfach Dinge, die machst du, wenn du gut motiviert bist, wenn du fit bist und so, ne? Dann laufen diese Dinge halt gut und man sieht nicht eine ein hoher Anteil am Ballbesitz führt am Ende dazu, dass du ganz weit oben stehst. Ne? Sondern du musst auch was mit dem Ball dann machen.
Genau.
Schneller Abschluss, Spieler des Spiels für dich, Hannes?
Gehe ich mit Leopold.
Ich würde mit Taibi gehen tatsächlich, weil ich gestern das erste Mal das Gefühl hatte, dass er am Spiel wirklich teilnimmt und dass er so ein bisschen Impact wenigstens hat. Und ich sage, werf ihn jetzt einfach mal rein, weil mir hat er das Gefühl gegeben, dass er zur Rückrunde jetzt kommen könnte.
Ich wäre gerne dein Schüler, weil wenn das, also ne, der hat wenigstens gezeigt, dass er will. Und wenn das reicht, um versetzt zu werden.
3+. Genau.
Okay, ich nehme Udenne. Udenne wieder sehr stark. Ja, wirklich stark. Sagen.
Und Szene des Spiels?
Nehme ich jetzt mal, weil auch wenn es nicht viel zum Spielgeschehen beigetragen hat, aber der lange Abschlag von Noll und die Mitnahme von Jokota im Vollsprint, so mit der Hacke nach vorne gespielt, am Spieler vorbei, fand ich geil.
Ja, ich nehme immer gerne eine Szene, die mich emotional am meisten aufgewühlt hat, positiv oder negativ, und das war jetzt heute einfach die Tomiak-Szene. Ja. Da habe ich mich richtig geärgert.
Für mich ist es der Pass von Enzo Leopold in die Tiefe vor dem 1:0.
Der Steckpass. Also,
der Steckpass. Wunderschön. Mhm. Hat er gut gemacht.
Das wäre übrigens die Bebilderung für den Duden für das Wort Steckpass.
Absolut.
Ja. Steckpass.
Ja, geil. Geiles Wort, ne?
Steckpass. Ja. Steckpass.
Durchgesteckt.
Was wir heute mal rauslassen, ob der Zeit, ist die alte liebe History, und wir springen heute mal direkt in die Rubrik 96 Grad.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Ja, um was sollte es heute gehen? Natürlich wieder um Markus Mann. Es gibt nicht so super viel Neues zu berichten, aber so ein paar Gerüchte, will ich mal sagen, ein paar Entwicklungen. Auch innerhalb des Vereins und des EVs. Hannes, willst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie steht's da gerade?
Genau, es gab ja irgendwie viel hin und her, um euch einmal abzuholen. Hieß es, dass Markus Mann vor Weihnachten noch wechseln soll, dann wieder nicht. Dann hatte sich Kind geäußert und gesagt, die melden sich nicht. Dann ging es irgendwie um die Ablösesumme, das waren mal 6 Millionen, dann waren es noch 2 Millionen. Und jetzt ist der letzte Stand der Dinge, dass es erstmal relativ ruhig geworden ist um Markus Mann. Er selber hat sich bis heute nicht dazu geäußert. Jetzt wurde nochmal letzte Woche öffentlich, woran es noch scheitern könnte, ist die Mehrheit, die für den Wechsel von oder den Abgang von Markus Mann wichtig ist. Das heißt, da müssten die zwei Personen der Profiabteilung als auch die zwei Personen des Muttervereins mehrheitlich für entscheiden. Und da gibt es gerade leichte Diskrepanzen, weil Carsten Linke auch nochmal gesagt hatte, ja, pass auf, wir haben uns in der Vergangenheit zu euch bekannt, wir haben unseren Schritt in eure Richtung gemacht und uns fehlen aber immer noch Fördergelder, die uns zustehen, die bis heute nicht gezahlt worden sind. Ihr habt gesagt, dass wenn wir gemeinsam eine Lösung für Markus Mann finden, dann machen wir den Schritt und zahlen diese Fördergelder weiter. Dieser Kompromiss oder diese Lösung wurde gefunden. Die Fördergelder sind laut Carsten Linke bis heute nicht geflossen. Und demnach steht das wieder als kleines Machtspiel auf der 96-Agenda. Und Ralf Becker hat sich in der Zwischenzeit zu Wort gemeldet, wurde interviewt und wurde einmal zu der gesamten Situation gefragt, ob er happy ist bei 96, auch zu seiner Person, zum Abgang von Markus Mann, ob er sich selber da irgendwie sieht. Da ist er, glaube ich, ganz clever drumherum geschifft, wie es sein muss, hat gesagt, er ist super happy in seiner derzeitigen Situation. Und genau, das ist, glaube ich, so das Tagesaktuellste. Wir nehmen am Montag auf, wir erwarten, oder es könnte gut sein, dass am Montagnachmittag oder Dienstag vor Weihnachten noch der große Knall kommt.
Davon gehe ich aus, dass noch was passiert vor Heiligabend.
Ja. Genau, dann würden wir euch natürlich auf Social Media darüber informieren. Wenn es wer weiß, dann wir als Erstes. Aber das ist so der grobe Stand der Dinge. Wenn man so die Zeitung derzeit verfolgt oder die Medien, dass Schmattke schon aktuell der heißeste Kandidat ist, über ihn wird am meisten gesprochen, er wird am häufigsten erwähnt.
Fühlt ihr euch wohl mit dem Namen Schmattke?
Ich muss sagen, in den letzten Tagen ist bei mir es nur so ein Gefühl, weil ich auch keine Lust mehr habe auf diese ganzen Gerüchte und endlich auch Klarheit haben möchte. Aber es ist in den letzten Tagen so ein kleines Gefühl bei mir immer stärker geworden, dass Markus Mann vielleicht doch nicht geht. Also, dass das doch irgendwie alles noch scheitert. Und mein Wunsch insgeheim wäre ja sowieso, dass er bis zum Sommer noch bleibt. Das wäre sowieso mein Wunsch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt noch einen riesen Impact hat auf die Transferphase bei Salzburg. Einfach, weil sich das ja jetzt bis jetzt gezogen hat. Ja, deswegen, ich habe noch so ein leichtes Feeling, dass da irgendwas noch passiert, was den Koch noch ein bisschen bei uns hält. Hab aber ähnlich wie Hannes auch das Schmattke-Gefühl und würde damit auch gut leben können. Ja. Und es zeigt jetzt wieder diese chaotischen Strukturen hinter dem Ganzen.
Weil das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen, anstatt eine fokussierte Vorbereitung auf die Rückrunde, jetzt noch irgendwelche, ich glaube auch, dass die Spieler nicht so sehr tangiert, aber insgesamt ist es doch scheiße.
Naja, was heißt, es tangiert die Spieler nicht, du gewinnst nicht, seitdem wir das
glaubst du,
das
liegt daran?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht zwingend.
Das ist ja auch nicht der Coach, ne? Sondern
aber du musst dir vorstellen, da stehen 17 neue Spieler auf dem Platz, die alle mit Markus Mann gesprochen haben, als es um die Zukunft für 96 ging.
Ja, aber
das sind nicht 2, 3, 4, sondern wirklich 17 Leute.
Am Ende sind das Fußballprofis, die haben ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht. Ich glaube, die standen schon vor ganz anderen Herausforderungen, wo die irgendwie angezählt wurden. Das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall. Ne? Sitzen alle fest im Sattel, also vor allem Christian Titz.
Ja.
Deswegen hoffe ich, dass die das abschütteln können und das nicht mit, egal wie es ausgeht, nicht mit in die Rückrunde nehmen und auch nicht in die Vorbereitung. Kacke ist es trotzdem.
Ja, und ich finde es völlig legitim, dass Carsten Linke jetzt das auch nochmal publik macht. Ne? Also das sind ja wieder Vorgänge, die unfassbar sind.
Ja, und die wieder keiner mitkriegt,
ne? Wieder im Breitensport oder ne, in den Bereichen von Hannover 96, wo eben nicht das große Konzerngeld steckt, dass da jetzt wieder Geld fehlt.
Ja, und das
kann es nicht sein.
Und Jugendförderung im Sport ist halt auch nicht nur 96 im Stadion zu gucken, sondern auch die Möglichkeit zu geben, für Hannover 96 im Triathlon dabei zu sein, im Tischtennis dabei zu sein. Ne? Auch das ist alles Hannover 96.
Ja, frühkindliche Sportförderung ist das auch. Also es ist Wahnsinn. Es macht mich richtig aggressiv.
Ja.
Ne?
Ja.
Und Martin Kind sagt dazu wieder nur, ja, das ist eine Unart, das jetzt so anzusprechen. Und das.
Er sitzt halt aber auch am längeren Hebel. Ne? Wenn du am Ende da sitzt und sagst, so, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, Leute, und so ein Spieler ist Martin Kind, und wenn wir das in einer halben Stunde nicht geklärt haben, dann wird hier halt kein Bundesliga-Fußball mehr gespielt.
Ja, oder sowas, ganz oder gar nicht. Gespielt, ne?
Ja, genau. Aber und dann setzt du die Pistole auf die Brust, und was soll der Verein dann machen?
Worauf ich hinaus wollte, ist, es hat wieder diesen Vibe von vor Markus Mann.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Das ist so das.
Und deswegen ist Schmattke vielleicht auch genau der Richtige, weil ich glaube, der kennt hier Hannover schon, der kennt auch vielleicht so einen Carsten Linke schon mal per Du und ne, vielleicht ist das jetzt gerade die Lösung, die auch mit einer gewissen Professionalität und einer ganz typischen Schmattke-Art dann dafür sorgt, dass wir ja diese Runde erstmal nochmal in Ruhe zu Ende spielen können. Ja.
Was jetzt wohl gerade Stand der Dinge ist, und jetzt wollen wir mal auf das hinaus, was wir uns auch für 96 Grad heute vorgenommen haben. Tietz sitzt fest im Sattel, der hat einen überzeugenden Fußball spielen lassen und der braucht jetzt wahrscheinlich, so liest man es seit Wochen, nochmal so 1, 2, maximal 3 Verstärkungen, um eben da noch weiter oben anklopfen zu können. Und was man so gelesen hat, ist, dass Tietz da hauptsächlich jetzt eben mit Mann wahrscheinlich und mit Becker auch zusammen da an den neuen Transfers arbeitet und Tietz natürlich bestimmt, was er jetzt noch braucht. Und wir haben ja die Hörer gefragt, auf welchen Positionen seht ihr jetzt noch konkret Handlungsbedarf? Ich will da gar nicht so ins Detail reingehen, aber ein Fazit kann man schon ziehen, dass die Hörer im Großen und Ganzen sehr zufrieden sind mit der Mannschaft.
Gehen wir aber auch mit.
Weil es ist ja, und das muss man sich aber mal wirklich vor Augen führen, es ist ja relativ einfach als Fan zu sagen, da brauchen wir wen.
Ja.
Ist ja, kostet ja nichts. Das ist ja nur anklicken und man hat immer Bock auf neue Spieler, weil das interessant ist und es kostet ja nichts, bei uns in der Insta-Umfrage einfach zu schreiben, da brauchen wir wen. Ja, ja. Was zeigt, der Großteil unserer Hörer geht bei uns mit einer eigentlich sehr positiven Grundstimmung und einem Identifizieren mit der Mannschaft, weil das war, glaube ich, die letzten Jahre nicht so. Ja, und trotzdem wollen wir jetzt aber mal, und ich habe mir jetzt mal 4 Positionen auf unserem Feld notiert, die ich kurz mal mit euch durchgehen möchte. Wir gehen mal von hinten nach vorne. Ich hätte die Innenverteidigung, also die Dreierkette hinten gar nicht mit aufgenommen. Mhm. Aber jetzt liest man doch auf Transfermarkt und auch von dem, was so über die hannoverschen Medien gespielt wird, doch mal so den ein oder anderen Innenverteidiger, der da mitgespielt wird. Mhm. Also nochmal zum Hintergrund, wir haben ja Okon, Gita und Tomiak als feste Vertragsspieler plus ein Hendry Blank, der eben ausgeliehen ist und ein Nawrocki, der auch ausgeliehen ist.
Ja.
Seht ihr da Handlungsbedarf?
Also ich glaube, dieses Gerücht kommt auch noch ein bisschen vor Afrika-Cup-Nominierung, weil Okon dann lange raus gewesen wäre. So, ne, dann hätte ich irgendwie schon ein bisschen Kribbeln gehabt, so nur mit 4 Leuten da hinten bei einer Dreierkette. So würde ich sagen, ist es für mich eher die taktische Aufstellung der Kette, als zu sagen, da fehlt es an Qualität.
Die einzelnen Spieler, die wir da haben, die haben sehr viel Potenzial, die machen sehr viel richtig. Und ich glaube, da können wir noch gut ausbauen. Und wenn Rotzki wieder fit ist und Okon dann ihm für ihn nachrücken kann und er noch zu seiner Form findet, sind wir da meiner Meinung nach gut aufgestellt.
Also hier muss ich sagen, wenn man jemanden holt, wäre das für mich etwas, wo man einen eher jüngeren Spieler holen könnte, den man aber dann fest verpflichtet. Also wo man eben sagt, das ist jemand, den wir jetzt hier aufbauen wollen, der kann so ein bisschen hier mitspielen, wäre aber eher was vielleicht für die nächste Saison auch, ein Perspektivspieler, den wir aber vertraglich schon mal binden. Ich hoffe, dass in der Rückrunde Hendry Blank noch ein bisschen wichtiger wird. Den finde ich nämlich eigentlich gut, den Typen. Mhm. Der ist mir gerade so ein bisschen weit außen vor. Ich hoffe natürlich, dass Nawrockis Gesundheit ein bisschen mehr mitspielt. Ne? Also der ist für mich potenzieller Abwehrchef und ist aber gerade dadurch seinen Body so ein bisschen gehandicapt. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Hier sehe ich doch schon eigentlich den akutesten Handlungsbedarf. Denn ich habe so eine Grundstimmung, wenn ich die Position so durchgehe, denke ich mir immer, warum sollten wir da jetzt wen holen? Dann ist der auf der Tribüne der Zweit- oder Drittvertreter. Mhm. Und das will ich eigentlich nicht. Das ist so grundsätzlich meine Grundstimmung eigentlich bei der ganzen Elf. Also ich bin das erste Mal, gehe ich in einen Winter und denke, eigentlich, ja, ich habe Bock auf neue Spiele, aber brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Hier aber am ehesten nämlich auf der Position von Matsuda. Rechter Außenverteidiger. Mhm. Wir haben gesehen, Matsuda ist eigentlich ein sehr guter offensiver Spieler. Ja, der könnte also auch das spielen, was Yokota jetzt zuletzt gespielt hat. Ist defensiv aber anfälliger, sage ich mal. Und Sterner zieht es wohl weg. Das heißt, da bräuchten wir ein Backup.
Ja, und ich meine, wir sehen es bei Neuerbauer ganz gut. Uns tut es auch mal ganz gut, wenn du einen Spieler auf der Position hast, der auch Schiene spielt. Ne? Also Neubauer ist ja eigentlich kompletter Schienenspieler und das haben wir auch auf rechts so nicht. Ne? Und Neubauer hat schon einige Vorlagen gegeben. Vielleicht müssen wir das einfach tatsächlich auch mal forcieren, dass wir einen Schienenspieler auf der rechten haben.
Ja, was mir aufgefallen ist, ich tue mich schwer damit, wenn Spieler auf einer gewissen Position sich als sehr gut herauskristallisiert haben. Und wir müssen dann die gesamte Formation umstellen. Das stört mich ein bisschen. Also genau wie Henne sagt, könnte ich mir ganz gut ein Backup oder einen Ersatzfirmer vorstellen oder auch einfach mal Konkurrenz auf der Position, ohne dass wir die ganze linke Seite irgendwie umstellen müssen.
Oder vielleicht auch da mal jemanden, der gar nicht so unbedingt schienig ist, sondern wirklich ein rechter Außenverteidiger ist, der dann nochmal ein bisschen defensive Sicherheit mitbringen kann. Wo man dann sagen könnte, okay, das ist jetzt ein Spiel, da brauchen wir Matsudas Offensivqualität oder das ist eine Phase, da brauchen wir Matsuda vorne zum Reindribbeln und jetzt kommt vielleicht eine Spielphase oder jetzt kommt vielleicht ein Spiel, wo wir eher einen brauchen, der hinten nochmal zusätzliche Sicherheit geben kann. Also das wäre für mich eine Position, wo ja auf jeden Fall, wenn Sterner gehen sollte, was man so liest, Dresden, Berlin wohl zurückhaben, wo man dann auf jeden Fall nochmal wen bräuchte. Und auch so ein Allgeier ist für mich halt jemand, der, ja, wo es nicht ganz reicht, ne? Also das ist keiner, der dann da dazukommt.
Ja.
Wir hatten schon darüber gesprochen, würde ich aber gerne nochmal von euch jetzt aktuell vor der Transferphase hören, ein Leopold. Leopold spielt natürlich sehr viel, reibt sich unheimlich auf und wird nie ausgewechselt. Ich würde es eigentlich ja ganz gut finden, wenn man einen Sechser noch hätte, der so ein bisschen mehr Drecksack ist. So einer, der vielleicht auch gar nicht so unfassbar viele Minuten braucht, sondern einfach so diese Mentalität mit auf den Platz bringt. Wir verteidigen jetzt alles, was hier Richtung unser Strafraum kommt. Ja, sage ich mal, so ein Typ, Sergio Pinto, Hanno Balic, sowas.
Kunze.
Kunze.
Ja. Ne? Du hast gerade viele erfahrene Spieler angesprochen. Möchte ich auch mal noch Bezug auf das Interview mit Ralf Becker nehmen. Er wurde auch gefragt, ob es irgendwie Handlungsbedarf gibt. Er hat gesagt, grundsätzlich sind wir zufrieden, verbessern kann man immer. Und er hat durch die Blume eigentlich auch gesagt, dass wir eine junge Mannschaft sind und dass es, wenn etwas kommt, Erfahrung braucht.
Ja. Ja. Das sehe ich auch so. Also wenn du jetzt ein, zwei Spieler holst, dann müssen das wirklich sofortige Unterschiedsspieler sein, ja, die auch eine gewisse Mentalität mitbringen. Das, was wir vorhin in der Spielrückschau und auch in der im Hinrundenfazit genannt haben, die uns diese Prozentpunkte in Richtung Überzeugung und dieses, ich meine, guckt euch das doch mal an, Kenan Karaman, das ist doch kein herausragender Spieler, aber der hat mittlerweile halt so ein Standing,
ja,
ne, so eine Abgewichstheit in dieser Liga, dass der da so ein Führungsspieler ist, ne? Und deswegen, ich würde mir da, und Rogo ist das eben noch nicht scheinbar, jemand wünschen, der uns die Zentrale dann noch ein bisschen zusätzlich mit absichert. Mhm. Und dann kommen wir natürlich zum Neuner. Es haben zwar sich 68% unserer Hörer für einen Transfer auf der Neuner-Position ausgesprochen. Aber auch da, Leute, sage ich euch ganz ehrlich, und Fabian, da kannst du vielleicht gleich deine Pichler-Idee mal vorstellen, weil wenn du jetzt einen Neuner holst, dann hast du mit Nielsen, Pichler, Kellmann und X 4 Neuner auf einer Position, wo niemals mit einer Doppelspitze aktuell gespielt wird.
Ja, aber Nielsen spielt ja keine Rolle in der Frage. Also eigentlich hast du 2 Stürmer.
Ja, aber Nielsen
also
ist
aktuell 2 und
dann aber Nielsen wurde jetzt immer mal wieder auf der Position eingewechselt.
Auf jeden Fall, aber weil die Alternative auch fehlt. Ne? Der hat wirklich gar keinen Impact mehr aufs Spiel. Ich glaube, dass der für die Kabine super wichtig ist und dass das ein Megatyp ist. Ne? Und ich will den auch gar nicht missen, so wenn der Bock hat, irgendwie Vierter, Neuner zu sein und einfach noch die Saison mitzugehen und vielleicht dann auch den Erfolg einzuheimsen über die Jahre, dass er dann vielleicht doch mit 96 aufsteigt. So, ne? Das ist für ihn vielleicht, glaube ich, auch einfach ein Ding. Ja, dann super gerne. Ne? Aber er ist auf jeden Fall nicht mehr die Alternative, die ich da vorne reinwerfen will.
Was, also jetzt mal nur mal ein Gedankenspiel,
ja,
einfach um mal eine Personalie zu nennen. Es geht gar nicht jetzt genau um die Personalie, sondern um die Situation, die dann entstünde. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden einen Robert Glatzel verpflichten.
Ja.
Wie fändet ihr das?
Mega gut, weil Schellmann, ne, wirklich super Typ. Ich glaube, wir mögen ihn persönlich alle sehr gerne. So, ne? Das sind einfach so Spielertypen, die die Sympathien vom Stadion kriegen. Aber meine These jetzt hier mal unterm Weihnachtsbaum ohne Kellmann, Schellmann würden wir weiter oben stehen. in der Tabelle. Wenn da nämlich ein anderer Stürmer stehen würde, dann würden da nicht 14 vergebene Großchancen auf der Liste stehen. Ich meine, der macht unter 50% seiner Großchancen rein. Das ist ein echtes Problem. So, ne? Und ja, für mich ist Schellmann jetzt erstmal wieder der Stürmer für die 60. Minute. Ne, da kann so ein Glatte gerne die ersten 60 Minuten vorlegen und er dann reinkommen. Und ein Pichler, glaube ich, ist so dolle Profi und hat so Bock auf Fußball, den würde ich gerne auf der rechten Seite sehen, wo er sich dann kräftig durchwühlen kann. Und dann will ich ihn auch gerne mal von Beginn an sehen, zusammen mit einem weiteren Stürmer. So, ne? Also Pichler bringt diese Mentalität mit, auf die ich Bock habe, ne? Und diese Abgewichstheit vielleicht auch. Und Bundu lässt sich auf die Füße treten, hat dann auch mal keinen Bock mehr. Und das passiert im Pichler nicht. Und deswegen würde ich sagen, ist Pichler der Neuzugang quasi für die Rechtsaußen und wir kriegen einen neuen Neuner.
Boah, da steckte gerade viel drin, Hannes. Das müssen wir nochmal kurz aufdröseln. Yes. Also ohne Schellmann wären wir jetzt schon weiter oben in der Tabelle. Das heißt, mit einem
Alternativstürmer,
effektiveren Neuner, wie es Glatzel wäre.
Genau, oder wie es vielleicht auch Trisoldi gewesen wäre, wenn er so viele Chancen bekommen hätte.
Alter, jetzt
wird's,
aber wild hier.
Ich glaube schon, dass wenn, ne, wir müssen jetzt nicht in der Vergangenheit graben, aber ne, Trisoldi hat bei uns nie die Bälle so auf den Fuß bekommen wie Kellmann, das jetzt zur Zeit, und der hätte auf jeden Fall mehr Buden gemacht als Kellmann, jetzt bin ich mir sehr sicher.
Oha.
Ja, guckt es euch bei Pilger
an. Nee, aber du hast natürlich einen Punkt. Also Schellmann, wenn mir jetzt vor der Saison jemand gesagt hätte, wir holen einen Stürmer, der macht in der Hinrunde schon mal 10 Buden.
Unterschrieben.
Hätte ich 5 Millionen überwiesen und alles gut.
Wir konnten uns natürlich auch noch nicht vorstellen, wie unser Fußball aussehen wird.
Ja, aber er sagt das nochmal mit den Großchancen, bitte. Das müssen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen.
10 Tore. 14 Großchancen vergeben. Potenzial, also 24 Tore, unter 50% der Großchancen gemacht.
Wir reden von Großchancen.
Großchancen.
Das ist ein Unterschied zu Torschuss oder sowas. Das ist wirklich Großchancen.
Großchancen sind das Ding, was er in der 5 Minute vergeben hat, zum Beispiel jetzt gegen Nürnberg. Großchancen sind vergebene Elfmeter, ne, gegen Bochum.
Und Großchancen sind eben das, was maßgeblich in die X-Goals mit reinspielt.
Genau, man könnte sagen, alleine aufs Tor zu und letzter Ball aufs Tor, und das ist dann die Großchance. Torwart gehalten, daneben geschossen, Pfosten, was auch immer. So, ne? Aber eben kein Verteidiger mehr dazwischen, der es hätte irgendwie rausholen können.
Und die Idee mit Pichler finde ich super. Weil, also ich glaube, es ist schon, es ist Gerüchteküche und ich kann nicht hinter die Kulissen blicken, aber ich glaube, tendenziell wird eher nach einem Außenspieler gesucht als nach einem Neuner. Mhm. Weil es ist einfacher, jemanden zu finden, der von außen vielleicht nochmal ein bisschen Torgefahr ausstrahlt, als wirklich diesen Vollstrecker, Neuner, der ist einfach auf dem Markt sehr schwer zu finden.
Eben, und das ist am Ende auch eine Preisfrage. Wenn du einen erfahrenen Neuner suchst, der jetzt seine 12 Buden gemacht hat, gucken wir uns Ebnu Talib an, den könnten wir uns jetzt auch nicht mehr leisten.
Nee.
Sowas wäre natürlich geil. Deswegen, wir müssten entweder mit einem Jüngeren oder wir müssten mit irgendwem wieder aus Finnland arbeiten, von dem wir hoffen, dass er einschlägt. Ich glaube, ja gut, 24 Tore in der Hinrunde sind eher unrealistisch, aber wenn es 15 oder 16 werden, stünden wir auf jeden Fall anders da. Ob es jetzt ohne Kellmann besser wäre, ist eine sehr provokante Frage.
Ich glaube, Rochelt geht, Leute.
Ja, ist aber auch gut.
Das zeichnet sich irgendwie so ab.
Ja, die haben ihn nicht mehr viel eingebaut. Also man hat das Gefühl, dass er so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Nicht nur an den Spieltagen selber, sondern auch so im Drumherum, ne?
Ja. Ja, und ich würde es ihm auch, also klar ist es ein direkter Konkurrent und wahrscheinlich würde er bei Elversberg wieder durch die Decke gehen, aber man liest ja so, Elversberg hätte durchaus Interesse an einer Rückholaktion und ey, why not? Irgendwo in den Untiefen des Internets habe ich eine Idee gelesen, dass man Petkov
als Tauschgeschäft.
Ja, geil. Und das würde ich natürlich geil finden, weil den Petkov, den finde ich wahnsinnig gut.
Ja, aber Ebnu Talib weg und Petkov?
Ja, machen sie nicht, aber würde ich trotzdem interessant finden. Ne? Also ich glaube, um das jetzt mal abzuschließen, ich glaube, Trüffelschwein, Markus Mann plus Tietz haben Spieler im Kopf, die wir jetzt nicht so im Kopf haben, ne? Weil ich würde auch einen Wanicek von Karlsruhe wahnsinnig interessant finden, weil das ist so ein Typ, Unterschiedsspieler, Mentalitätsspieler, Zweitliga, Top Spieler auf ganzer Linie, der uns unfassbar weiterhelfen würde.
Mhm.
Ne? Wir hatten über Batista Meier geredet von Münster. Es sind so,
stimmt.
Also es gibt so ein paar interessante Spieler, die sich hervorgetan haben in unserer Liga, aber ich glaube, das ist gar nicht so das Becken, wo wir fischen.
Bevor wir das Ganze beenden, noch einmal ganz kurz das Transfer-Update. Auf der Abgangsseite hatten wir eben drüber gesprochen, Jonas Sterner, Gerüchte zu folgen, geht er zu Dresden zurück. Dann hatten wir Rochelt, dass der Gerüchte oder die Möglichkeit besteht, zurück zu Elversberg zu gehen. Und auf der Zugangsseite gingen die Gerüchte um, dass Michael Synos von Stahl Resso aus Polen unter Umständen bei 96 auf der Agenda steht, ist ein 18-jähriger Verteidiger, Innenverteidiger.
Ist auch U19 Kapitän von Polen, ne?
Ja, genau, korrekt. Gibt es noch keine weiteren Gerüchte. Dann der Nigerianer Angelo Agboye und unter anderem sind da jetzt 96 und mit wem legen wir uns sonst an? Manchester City dran. Ja, der hat Klassiker. War im Probetraining.
Bei Haaland war es ja schon knapp damals, glaube ich.
Genau,
ne?
Ja, ja. City im Probetraining, die haben nicht direkt zugeschlagen, sind aber irgendwie noch mit im Rennen. Und der war jetzt, ich weiß nicht, ob er noch ist, aber war letzte Woche bei uns im Probetraining. Ich glaube, eine Woche mittrainiert. Mit seinem Berater war er hier. Dann das Jahrhunderttalent aus Ägypten, Belal Ateya, spielt aktuell bei Kairo in der Jugend. Der wird im Januar bei uns 10 Tage
zum... Ist das der neue Mo Salah?
Das ist der neue Mo Salah, genau. Okay. Auch 17 Jahre jung und genau, der wird im Januar bei uns Probetraining absolvieren und wir sind gespannt, wie es um die steht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was die Transfers angeht.
Ja, Jungs, also wir lassen heute ja History weg. Das heißt, wir würden jetzt so langsam zum Ende kommen unserer letzten Folge im Jahr 2025, unserem Gründungsjahr, Boys, unserem Gründungsjahr. Wir gehen in das neue Jahr 2026. Die 2025 bleibt auf unserem Logo für immer stehen.
Alter, endlich sind wir so richtig krass. Sind wir established.
Ne? Ja,
so.
Krass, ne?
Ja, schon immer.
Es war ein
schon
schönes erstes Jahr mit euch,
muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Und euch da draußen natürlich auch vielen Dank.
Wie viele Folge ist das?
Die 14.
14.
Rücken Nummer 14, wer hatte die so? Hanno Balic, glaube ich. Chakrun hat sie aktuell. Ja, eine gute Nummer.
Gute Nummer.
Sehr gut.
Ja, Henrik, sag nochmal ein bisschen was zum Ablauf, wann wir uns wieder hören, wann von uns gehört wird und so weiter, bevor wir in die Abmoderation gehen und liebe Weihnachten wünschen.
Genau, also es wird noch eine kleine Sonderfolge geben, weil der Kollege Nick von 96 Kurve, wer auf Instagram 96 Content verfolgt, wird ihn kennen, 96 Kurve. Von dem guten Nick betrieben, hat die sogenannten Winter Awards ins Leben gerufen. Und da dürfen wir als bester Hannover 96 Podcast natürlich unsere Meinung einbringen. Vielen Dank dafür. Und das wollen wir nochmal so im Sinne eines Hinrundenrückblicks ganz differenziert und in Ruhe für euch machen in einer Sonderfolge, die um die Feiertage rauskommt. Und dann wollen wir natürlich mal sehen, was passiert. Also wenn jetzt ganz viel Trubel passiert, viele Transfers, irgendwas Krasses mit Markus Mann, Jörg Schmadtke oder vielleicht Mr. X, könnten wir uns natürlich auch vorstellen, dass wir uns doch zu einer Sonderfolge nochmal zusammensetzen. Da kommt die Sonderkommission. Und ansonsten würden wir aber tatsächlich mal eine Woche frei machen, einen Dienstag, einen Mittwoch dann nicht releasen und uns dann wieder treffen. Wir haben eine kleine Überraschung vor zum Rückrundenstart. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da wird es dann das erste Mal einen Gast geben. Und ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall ein frohes Fest und einen guten Rutsch in ein geiles Jahr 2026 mit 130 Jahre Feier.
130 Jahre Hannover 96.
Oh, das wird wild, da bin ich mal gespannt.
Geil. Mhm. Wenn das kein Zeichen ist.
Das ist ein gutes Zeichen, es wird ein gutes Jahr.
Ja, ein sexy Jahr mit Hannover 96.
Ja, und schickt uns doch mal irgendwie 96 Weihnachtsimpressionen zu. Vielleicht habt ihr irgendwie was am Baum hängen, was mit 96 zu tun hat.
Wer von euch hat den Gartenzwerg bekommen?
Oh ja, ne? Wer kriegt einen 96 Aschenbecher?
Ja, und wenn wir sagen, wer hat was am Baum hängen, schickt uns bitte nicht wieder Nudes. Also wir meinen wirklich unterm Weihnachtsbaum.
Genau. Und vielleicht habt ihr ja auch einen 96 Weihnachtspulli, den wollen wir auch ganz gerne mal sehen.
Weihnachtskugeln, Pullis, Trikots, was auch immer ihr verschenkt oder geschenkt bekommt, schickt es uns zu.
Lasst es euch gut gehen bis dahin.
Wir rappen es ab und wünschen euch frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Peace.
Peace.
Ciao, ciao.